SWR aktuell, global.
Die Umweltsendung. Ich bin Stefanie Peik und heute geht's unter anderem um ein Tier, das mega putzig aussieht, das aber bedroht ist, um den Feldhamster.
Das Problem ist, dass der Feldhamster sehr unter den Folgen der intensiven Landwirtschaft leidet, dass also sein Lebensraum einfach durch uns Menschen so stark schwindet, dass er eben seit 2020 auf der internationalen roten Liste als vom Aussterben bedroht geführt wird.
Damit ist der Feldhamster nicht allein, sagt Arnulf Köhnke vom WWF Deutschland. Die Liste bedrohter Tiere und Pflanzen wird immer länger. Gemeinsam mit dem Ökologen ziehen wir eine Artenschutzbilanz für das Jahr 2020 und fragen, wie wir das Artensterben endlich stoppen können. Einer von mehreren Rück- und Ausblicken in dieser Sendung. Außerdem haben wir ganz praktische Öko-Tipps für den Alltag. Wer mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten will, dem kann ein neuer Ratgeber der Stiftung Warentest helfen. Er zeigt, was jede und jeder mehr oder weniger nebenbei fürs Klima tun kann. Zuerst aber stochern wir ein bisschen im Müll. Im Corona-Jahr 2020 haben deutsche Privathaushalte jede Menge Verpackungs- und Plastikmüll produziert. Familie Mustermann füllt mehr gelbe Säcke und Papiertonnen als je zuvor. Außerdem fallen auch mehr Einwegabfälle für den Restmüll an. Doch woher genau kommt das? Susanne Henn hat auf diese Frage gleich mehrere Antworten gefunden.
Online-Käufe.
Seit Beginn der Corona-Pandemie meiden viele Menschen die Innenstädte und ihre Geschäfte und kaufen lieber online ein. Um rund ein Drittel haben Käufe im Internet seit April zugenommen. Das Zeug wird dann bequem nach Hause geliefert. Das sorgt für einen erhöhten CO2-Ausstoß, denn es bleibt nicht nur bei der Lieferung. Etwa jedes sechste Paket wird wieder zurückgeschickt, weil der Inhalt nicht gefällt. Vor allem aber fällt jede Menge Verpackungsmüll an, nicht nur Plastik, sondern auch Kartonagen. Das meiste landet umgehend im Müll.
Essen to go.
Die Wirte trifft es schon zum zweiten Mal. Seit Anfang November dürfen sie wieder keine Gäste empfangen, sondern nur noch Essen zum Mitnehmen anbieten. Das erfordert eine Menge Verpackung, anders als beim Sofortservieren. Denn das Essen soll warm bleiben und beim Transport nicht kleckern. Dabei kommen meistens Pappkartons, Verbundkartonagen oder Alu zum Einsatz. Das meiste davon lässt sich nur mit relativ großem Aufwand recyceln.
Heute kochen wir selbst.
Was früher eher am Wochenende stattfand, ist in Corona-Zeiten Alltag. Gegessen wird zu Hause, dem Homeoffice sei Dank. Wer mehr zu Hause isst, muss auch mehr einkaufen. Das beschert dem Lebensmitteleinzelhandel Rekordumsätze und dem dualen System mehr Arbeit. Denn wer für zu Hause einkauft, kauft in deutlich kleineren Einheiten, als dies beispielsweise Betriebskantinen tun würden. Das bedeutet mehr Nudeltüten, Schnitzelverpackungen und Joghurtbecher und alles wandert in den gelben Sack.
Einwegmasken und Co.
sind zwar kein klassischer Verpackungsmüll, aber aus Kunststoff und tauchen deshalb hier auf. Rund 2,4 Milliarden Einwegmasken wurden nach Schätzungen der UN 2020 verbraucht. Eine Rekordmenge. Und etliche von ihnen landen nicht dort, wo sie hingehören, nämlich im Restmüll, sondern fliegen durch die Gegend. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern ist ein echtes Umweltproblem. Denn Plastik braucht Jahrhunderte, um zu verrotten und verpestet oft genug als Mikroplastik die Umwelt. Zu den Masken kommen in der Corona-Krise mehr Einmalhandschuhe, Kittel und die neuerdings so beliebten Gesichtsvisiere. Müll, den wir vor Corona in der Menge nicht hatten.
Unerwünschte Nebenerscheinungen einer Pandemie, die uns sowieso schon genug zu schaffen macht. Sie hören global die Umweltsendung. Auch für Feldhamster, Makohaie und Lemuren war 2020 kein gutes Jahr. Das zeigt die Bilanz der Umweltorganisation WWF, die immer nach Weihnachten Gewinner- und Verliererarten vorstellt. Dr. Arnulf Köhnke ist Ökologe und Experte für Biodiversität beim WWF. Mit ihm gemeinsam habe ich auf das vergangene Jahr zurückgeblickt, durch die Artenschutzbrille. Als erstes habe ich ihn nach einem der Verlierer 2020 gefragt, dem mit den dicken Backen.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Herr Köhnke, wann haben Sie denn das letzte Mal in der Natur einen Feldhamster gesehen?
Ich habe leider noch nie einen Feldhamster in der Natur gesehen. Vielleicht bin ich sozusagen zu jung, wobei so jung bin ich gar nicht, weil die Rückgänge ja doch sehr dramatisch sind. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät dran.
Feldhamster galten ja früher sogar manchen als Plage. Wie kommt es, dass sie so selten geworden sind?
Das Problem ist, dass der Feldhamster sehr unter den Folgen der intensiven Landwirtschaft leidet, dass also sein Lebensraum einfach durch uns Menschen so stark schwindet, dass er eben seit 2020 auf der internationalen roten Liste als vom Aussterben bedroht geführt wird. Und dass wir uns große Sorgen machen, dass, wenn das so weitergeht, wir in 30 Jahren keine Feldhamster mehr haben werden.
Und gefährdet sind ja auch längst nicht nur Säugetiere. Die Zahl bedrohter Arten insgesamt lag 2020 auf Rekordniveau, schreiben Sie. Können Sie da Beispiele nennen?
Auf der internationalen roten Liste werden inzwischen über 35.000 Tier- und Pflanzenarten als bedroht geführt. Das ist fast jede dritte Art weiterhin, also massiv. Der Weltbiodiversitätsrat geht von 1 Million bedrohter Arten insgesamt weltweit aus. Im Meer haben wir bedrohte Haie, wir haben bedrohte Störarten. An Land haben wir gerade bei den Amphibien und Reptilien, vor allen Dingen bei den Amphibien, massives Aussterben durch teilweise Krankheiten, die mit der Klimakrise auch zusammenhängen. Die Insekten kommen noch dazu. Die Insekten sind auch ein Beispiel, wo wir in Deutschland ja sehr massive Rückgänge sehen können in der Biomasse, also in der Anzahl der Insekten. Denn das kommt ja noch hinzu. Wenn eine Art massiv im Bestand zurückgeht, wie zum Beispiel bei den Insekten oder wie auch im Durchschnitt bei sehr, sehr vielen Wirbeltierarten, dann sterben die vielleicht heute nicht aus. Aber wenn sich diese Trends nicht verbessern, drohen da natürlich noch viel mehr Arten zu verschwinden. Denn es dauert lange, bis man eine Art wirklich offiziell als ausgestorben wertet.
Wenn die Artenvielfalt schwindet, dann ist das ja auch für uns Menschen ein Problem. Weshalb?
Wir brauchen die Arten, damit die Ökosysteme die Funktionen erfüllen können, die wir teilweise brauchen. Also zum Beispiel, dass der Wald steht, CO2 speichert, saubere Luft uns bietet, einen Erholungsraum uns bietet, dass er, wenn es regnet, Feuchtigkeit speichert. Bei den Insekten ein eindrucksvolles Beispiel, Feldfrüchte bestäuben, dass also Insekten kommen und Pflanzen bestäuben, damit wir deren Früchte am Ende essen können.
Sie hören global die Umweltsendung, das Gespräch mit dem WWF-Artenschutzexperten Arnulf Köhnke. 2020 stand ganz im Zeichen von Corona und wir haben erfahren, dass Artenschutz und Schutz vor neuen Seuchen zusammenhängen. Können Sie das erklären?
Ja, es zeigt sich in der Tat, eine intakte Natur schützt vor dem Auftreten von neuen Krankheiten. Das liegt daran, dass viele von den neuen Krankheiten von Tieren auf den Menschen übertreten. Und dass, wenn der Mensch in Lebensräume vordringt, wo er vorher noch nicht war, dass dann Tiere zusammenkommen, die sich vorher nicht getroffen haben, dass Menschen auf Tiere treffen, die sie vorher nicht getroffen haben, auch die Haustiere der Menschen auf Tiere treffen. Und dass es so neue Übertragungsmöglichkeiten gibt für Infektionskrankheiten. Die aktuelle Pandemie, wie sie hier im Norden angekommen ist, hat uns allen nochmal sehr deutlich die Augen dafür geöffnet.
Also noch ein weiterer Grund für Naturschutz. Ansonsten gab es 2020 ja weltweit Lockdowns. Die Menschen waren viel weniger unterwegs als sonst. Das dürfte doch eigentlich ein Segen für die Natur gewesen sein, oder?
Ja, der erste Gedanke ist natürlich, die Tiere freuen sich. Es ist irgendwie ruhiger. Es ist am Ende ein gemischtes Bild. Wir konnten leider nachweisen, dass die Entwaldung in manchen Gebieten massiv zugenommen hat in dem ersten Lockdown im Frühjahr. Vermutlich, weil auch die strafverfolgenden Behörden weniger aktiv waren.
Das war in Brasilien.
Das war in Brasilien, aber auch in Indonesien. Und wir haben auch Sorge, dass die Wilderei teilweise ansteigt, vielleicht auch wegen fehlender Strafverfolgung. Langfristig haben wir vor allen Dingen Sorge im Moment um Naturschutzfinanzierung, weil natürlich auch der gesamte Tourismus wegbleibt. Da geht es sehr stark um Subsahara-Afrika, wo natürlich der Tourismus eine sehr, sehr große Einnahmequelle ist.
In Ihrer Jahresbilanz gibt es aber auch echte Lichtblicke. Zu den Gewinnern des Jahres gehören die Kegelrobben in Norddeutschland. Was macht die zu Gewinnern?
Ja, mich freut es als Artenschützer auch sehr beim WWF, dass es auch Lichtblicke gibt. Sonst wäre die Arbeit auch wirklich schwierig, wenn es immer nur alles den Bach runtergehen würde. Die Kegelrobbe wurde mal fast ausgerottet, aber es werden eben immer mehr. Nicht nur an der deutschen Nordseeküste, wo auf Helgoland auch dieses Jahr neue Rekordstände von Kegelrobben geboren wurden. Schon jetzt mehr als 500. Wahrscheinlich werden es dann noch viel mehr, denn die Wurfsaison dauert noch ein bisschen. Aber eben auch an der deutschen Ostseeküste, wo wir inzwischen auch wieder deutlich mehr Tiere haben. Und insgesamt die Bestände seit Anfang der 80er Jahre, da waren es noch so 2.500 Tiere, auf rund 38.000 Tiere erholt haben. Also wirklich deutliche Erholung.
Auch einigen anderen Arten geht es ja besser. Aber können wir den Verlust der biologischen Vielfalt insgesamt noch stoppen?
Ja, wir können und wir müssen den Verlust der biologischen Vielfalt stoppen, am besten bis 2030. Dafür brauchen wir erstmal ganz klare, ambitionierte Ziele. Auf die werden nächstes Jahr nochmal verhandelt. Da hat Deutschland die Pflicht, sich einzusetzen für ganz ambitionierte Ziele. Und dann geht es vor allen Dingen um die Umsetzung. Was ich mir wünsche, ist, dass Umwelt- und Biodiversitätserhalt in allen Bereichen mit einbezogen wird. Ob es um wirtschaftliche Entwicklung geht, um das Verhindern des Imports von Produkten, die mit Umweltzerstörung entstanden sind, ob es um Gesundheitspolitik geht oder ob es auch natürlich um Entwicklungszusammenarbeit geht, also um das Investment von deutschen Geldern im Ausland für dortige nachhaltige Entwicklung und dann natürlich auch für Biodiversitätserhalt.
Also den Schutz der Artenvielfalt immer mitdenken. Die Zahl bedrohter Arten liegt auf einem Rekordniveau, aber wir können das Artensterben noch stoppen, sagt der Ökologe Arnulf Köhnke vom WWF Deutschland. Vielen Dank.
Gerne, danke schön.
Also, es gibt auch gute Nachrichten. Wir können durchaus etwas tun. Diese Botschaft kam kürzlich auch direkt aus Zürich von der Weltnaturschutzunion. Mittlerweile nämlich ist der Wisent, der einst in freier Wildbahn ausgestorben war, weniger stark gefährdet als bisher. Noch ein Gewinner. Ein Blitzlicht von Dietrich Karl Meurer.
Dank rigoroser Schutzmaßnahmen hat sich die Zahl der Wisente mehr als verdreifacht, von 1.800 Tieren im Jahr 2003 auf 6.200 im vergangenen Jahr. Damit konnte die Weltnaturschutzunion IUCN die auch europäischer Bison genannte Art auf der roten Liste herunterstufen, von Kategorie 3 gefährdet auf Kategorie 2 potenziell gefährdet. Wisente waren Anfang des 20. Jahrhunderts in der Wildnis bereits ausgestorben. Sie überlebten aber in Zuchten und wurden in den 50er Jahren wieder ausgewildert. Die größten Populationen gibt es in Polen, Belarus und Russland.
Und wir haben noch eine mutmachende Geschichte, und zwar von der türkischen Südküste. Einer, der sich schon seit Jahrzehnten für den Artenschutz einsetzt, ist Ali İhsan Emre. Er macht sich für Caretta caretta stark, eine bestimmte Art von Meeresschildkröten. Sie fallen zwar unter internationalen Artenschutz, sind aber trotzdem bedroht. Ali İhsan Emre kämpft für sie, durchaus mit Erfolg. Christian Buttgereit hat den streitbaren Naturschützer getroffen.
Der 64-Jährige steckt den Schlüssel in das Schloss einer kleinen Holzhütte an der Strandpromenade der südtürkischen Stadt Fethiye. Seit 30 Jahren macht Ali Touristen und die Bevölkerung auf die besonderen Gäste aufmerksam, die jedes Frühjahr den Strand von Fethiye besuchen.
Hier haben wir das Beispiel eines Schildkrötennestes. Dort noch mehr Eier, hier sind Informationsbroschüren und Poster.
Als Mathelehrer und Kartograf hatte er früher nichts mit den Tieren zu tun, bis er hierher kam.
Ich hatte hier Kinder gesehen, die sich auf die Panzer der Schildkröten setzten. Da war mir klar, dass die Schildkröten geschützt werden müssen.
Ali nahm Kontakt zum World Wildlife Fund von Nature und verschiedenen Universitäten auf und erhielt Unterstützung von der Arbeitsgemeinschaft Artenschutz aus Deutschland. Seitdem stülpen er und seine Helfer jedes Jahr im Mai Drahtkörbe über die Gelege, um die Eier davor zu schützen, dass sie von Menschen zertreten, von Hunden ausgegraben oder von in den Boden gerammten Sonnenschirmen zerstört werden. Das brachte Konflikte mit sich.
In den ersten Jahren wollten uns die Hotelbetreiber immer wieder weismachen, es gäbe hier keine Meeresschildkröten. Ich sagte ihnen, ja, aber ich sehe sie doch. Die kommen hierher, jeder weiß das.
Inzwischen hätten sich alle damit abgefunden, dass die Schildkröten da sind und Ali auch. Zwar gibt es auch in der Umgebung lange Sandstrände, an denen die Schildkröten ihre Eier ablegen, sagt Ali, aber der Kiesstrand von Fethiye sei besonders wichtig.
Das Geschlecht entscheidet sich an der Wärme des Sandes. Aus den Eiern in feinem Sand wie in Dalyan oder Patara schlüpfen weibliche Junge, denn dort ist der Sand wärmer. Männliche Tiere schlüpfen nur hier, weil es hier nur etwa 30 Grad sind.
Um die Jahrtausendwende sei die Zahl der Nester bedenklich zurückgegangen, vor einigen Jahren aber wieder emporgeschnellt. Jetzt legen pro Jahr etwa 100 bis 140 Muttertiere im feinen Kies ihre Eier ab. Als störend bei der Paarung gelten vor allem Motorboote und Jetskis, aber auch eine schlechte Wasserqualität, wenn während der Hochsaison die Kläranlage den vielen Touristen nicht gewachsen ist. Ali befürchtet, dass diese Probleme noch größer werden könnten. Schließlich ist unmittelbar hinter seiner Hütte gerade ein massives Hotel entstanden.
So oder so werde ich die Schildkröten hier nicht aufgeben. Bis ans Ende meiner Tage will und werde ich sie schützen.
Dass er dabei nicht allein ist, zeigt, dass er inzwischen eine finanzielle Unterstützung vom Forstministerium erhält. Die Kinder, erzählt Ali mit einem Schmunzeln um den Bart, reiten jetzt nicht mehr auf den Schildkröten. Und sie nennen ihn liebevoll Kaplumba Amja, Schildkrötenonkel.
Vom Mittelmeer in den Wald. Was gibt es Schöneres als einen winterlichen Spaziergang, rechts und links verschneite Wipfel? Die Bäume aber leiden. Was sich 2018 erst angedeutet hatte, ist 2020 Wirklichkeit geworden. Unser Wald stirbt. Die Dürre der letzten Jahre hat ihm so zugesetzt, dass vor allem die geschwächten Fichten flächendeckend erst vom Borkenkäfer befallen wurden und dann abstarben, exemplarisch zu beobachten im deutschen Südwesten.
Also wenn wir jetzt 7, 8 Jahre wie 2018 haben, dann ist hier Schluss mit Waldwirtschaft, dann haben wir hier Steppe.
Sorgt sich Förster Franz Kick aus dem Westerwald und nicht nur er. Denn die Schäden blieben nicht auf die Fichten beschränkt. Auch Kiefern, Buchen, Birken traf es. 2020 waren 4/5 aller Waldbäume geschädigt. Braun statt sattem Grün prägte viele Wälder bereits im Sommer. Im Westerwald, Eifel, Hunsrück, Rheinebene, aber auch im Südschwarzwald und anderen trockeneren Gegenden Baden-Württembergs erreichte das Waldschadensniveau Rekordhöhen. Was tun also? 1,5 Milliarden Euro wurden Forstwirtschaft und Waldbesitzenden 2020 bundesweit zugesagt. 100 Euro pro Hektar ohne ernsthafte ökologische Auflagen. Flucht nach vorn.
Wir haben das Bedürfnis, das Holz so schnell wie möglich aus dem Wald zu bekommen, weil wir da mit dem Käfer auch die Gefahr aus dem Wald bringen können.
Erzählt Förster Friedbert Ritter aus Neuhäusel. Nur das ging oft nicht schnell genug, um die Gefahr wirklich zu mindern. Wenn die Bäume erstmal tot sind, dann könnten und sollten sie besser stehen bleiben und nicht abgeholzt werden, weiß Monika Runkel vom Forstlichen Bildungszentrum Rheinland-Pfalz.
Von diesem Holz, was hier liegt, geht keine Gefahr mehr aus. Und wenn man auch verstanden hat, dass dieses tote Holz, was jetzt hier liegt, für Windruhe am Boden sorgt, für Feuchtigkeit über Jahrzehnte, dann kann man verstehen, dass man das auch schön finden kann.
Doch solche Erkenntnisse verbreiteten sich nur langsam. Im Gegenteil, gegen Jahresende 2020 wurde sogar laut über Holzverbrennung im großen Stil in Biomassekraftwerken sinniert. Alles in allem wurden in diesem Jahr tausende Hektar Wald subventioniert kahlgeschlagen und per Container für billiges Geld nach China verfrachtet. Allein in Rheinland-Pfalz 1/3 des eingeschlagenen Fichtenstammholzes. Die Warnung von Umweltverbänden, insgesamt dem Wald mehr Zeit zu lassen, damit er natürlich und klimastabil nachwachsen kann, wurde zumeist auf kleineren Flächen erhört. Oft wurde nachgepflanzt. Forstministerin Julia Klöckner:
Und jeder Baum, den wir jetzt nicht pflanzen, der wird uns später auch fehlen.
Die Hoffnung: Die Setzlinge werden schon überleben, auch wenn die nächsten Sommer weiter so trocken bleiben. Und noch etwas wurde 2020 deutlich: Ohne eine intensivere Jagd auf Reh und Rotwild wird es nicht gehen. Julia Klöckner:
Wald und Wild, die müssen ja in einer guten Koexistenz sein. Und wir sehen auch, dass es erhebliche Verbiss- und Vegetationsschäden auch gibt.
Die dringend notwendige Naturverjüngung der Wälder mit klimastabileren Baumarten wird letztlich nur gelingen, wenn es recht bald klappt, den Wildbestand zu vermindern. Und zwar deutlich.
Axel Weiß über das Waldsterben und dazu, wie wir damit umgehen können. Vielleicht haben Sie auch schon ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr. Konsequenter Klimaschutz könnte so ein Vorsatz sein. Aber muss ich da nicht auf einiges verzichten? Ist das nicht anstrengend und teuer? Ein neuer Ratgeber der Stiftung Warentest unter Fachberatung des Umweltbundesamts zeigt, dass Klima- und Umweltschutz viel weniger Aufwand bedeuten, als viele denken. Grüner Leben nebenbei heißt er. Darin jede Menge Tipps für mehr Nachhaltigkeit quer durch alle Lebensbereiche. Autor ist der Journalist Christian Aigner. Vor der Sendung habe ich ihn per App interviewt. Global, die Umweltsendung. Talk zum Buch. Herr Aigner, was sind denn die wichtigsten Stellschrauben, wenn ich nicht nur kleckern will, sondern tonnenweise CO2 einsparen möchte?
Ja, dann könnte man zunächst mal beim Thema Wohnen beginnen. Wer ein Haus besitzt, könnte sich überlegen, ob er nicht seine Fassade, seine Decken und sein Dach dämmt, um so jede Menge Energie einzusparen. Das klingt zwar zunächst nach einer sehr aufwendigen Sache, die es zweifellos auch ist.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht unbedingt nach grüner Leben nebenbei.
Der Nebenbei-Aspekt, der ergibt sich dann später. Wenn man es nämlich einmal gemacht hat, spart man ganz nebenbei Energie und das über 20 bis 30 Jahre. Und okay. Das ist der eine Aspekt von nebenbei. Und wenn wir zu einem weiteren Aspekt kommen wollen, weil man fragt sich ja, was ist da alles noch nebenbei, dann betrifft das Ändern eigener Gewohnheiten. Dass ich mir zum Beispiel nicht mehrmals am Tag einen Coffee to go kaufe, samt Pappbecher und Plastikdeckel, die ich dann entsorge anschließend, sondern vielleicht einen Mehrweg-Isolierbecher. Und dass ich nicht nur 5 Billig-T-Shirts kaufe, sondern 1 oder 2, die dann etwas mehr kosten, aber dafür länger halten. Sind mir solche neuen Gewohnheiten dann erstmal in Fleisch und Blut übergegangen und habe ich mir mein Konsumverhalten ein Stück weit bewusst gemacht und was umgestellt, dann läuft auch hier der Umwelt- und Klimaschutz quasi nebenbei.
Neben Wohnen haut ja bei der CO2-Bilanz auch immer Ernährung und Mobilität ziemlich rein, ne?
Ja, bleiben wir doch gleich mal bei der Mobilität. Das beginnt im Kleinen, wenn es darum geht, sein Auto so oft es geht mal stehen zu lassen und vor allem auf Kurzstrecken das Fahrrad zu nutzen oder auch öffentliche Verkehrsmittel. Wenn man es mal plakativ ausdrückt, bringt es dem Klima gar nichts, wenn Sie mit dem SUV zum Bioladen oder zum Bauern fahren, um dort dann 3 Tomaten zu kaufen.
Und bei der Ernährung geht es darum, möglichst auf Fleisch- und Milchprodukte zu verzichten, oder?
Ja, niemand wird erwarten, dass Sie Vegetarier oder Veganer werden, aber eine Reduktion des Verbrauchs würde auch den CO2-Ausstoß reduzieren, denn zum Beispiel für 1 Kilogramm Rindfleisch bläst man 13,6 Kilogramm CO2 in die Atmosphäre. Und es gibt inzwischen im Handel genügend Alternativen zu Wurst und zunehmend auch zu Fleisch.
Das sind ja auch viele kleine Fakten, die Sie in dem Buch zusammengefasst haben. Einiges ist nicht ganz neu, hat man schon mal gehört. Ich habe aber auch tatsächlich was ganz Neues gelernt, zum Beispiel, dass ich meinen Smartphone-Akku möglichst nicht jede Nacht voll laden soll. Warum nicht?
Das Ziel sollte ja sein, dass Ihr Akku möglichst lange hält, zumal man ihn ja bei den meisten Smartphones auch nicht selber wechseln kann. Mhm. Wird jedoch der Akku immer vollgeladen, dann altert er schneller. Das heißt, die Kapazität nimmt ab. Und dasselbe ist, wenn ich ihn immer bis auf null entlade. Deshalb ist es besser, sich beim Aufladen zwischen ca. 20% und 80% zu bewegen und den Akku auch lieber mal während des Frühstücks oder Abendessens ans Netz zu hängen, als die ganze Nacht. Das ist natürlich alles nur sinnvoll, wenn ich vorhabe, mein Smartphone möglichst lange zu nutzen und nicht schon weiß, dass ich nach 2 Jahren eher Neues kaufe und das Alte in der Schublade landet.
Da muss ich dann aber ständig auf mein Handy gucken, wie die Akkuladung gerade aussieht. Das ist ja auch nicht gerade bequem.
Da können Sie sich in den einschlägigen Stores eine App herunterladen, die einem mit einem Signalton anzeigt, wann die 80% erreicht sind und auch in die andere Richtung funktioniert, nämlich mit einem Ton warnt, wenn der Akkustand unter 20% sinkt.
Auch solche Tipps enthält das Buch. Wird mit dem Ratgeber aber nicht die Verantwortung zu sehr auf den Einzelnen abgeschoben? Beim Umwelt- und Klimaschutz ist schließlich ganz stark die Politik gefragt. Die setzt ja die Rahmenbedingungen.
Das ist richtig, aber das schließt sich ja nicht aus. Es wäre meines Erachtens genauso falsch, einfach darauf zu warten, dass Politik und Wirtschaft von sich aus die Welt retten. Dazu kommt, dass jeder von uns ja nicht nur eine Privatperson ist, sondern zum Beispiel auch Nachbar, Arbeitnehmer oder Vereinsmitglied. Und wenn ich es zum Beispiel schaffe, meinen Arbeitgeber zu überzeugen, dass im gesamten Betrieb nur noch auf Recyclingpapier gedruckt wird, dann kann ich ganz andere Effekte erzielen als im privaten Bereich. Und dann als nächster Schritt könnte der Druck auf Wirtschaft und Politik folgen, indem ich zum Beispiel Mitglied in einer Partei oder Umweltorganisation werde und wenn ich das nicht will, zumindest Geld spenden, sodass diese Organisationen handlungsfähiger werden.
Mhm. Gibt es etwas, was Sie selbst bei der Recherche neu gelernt haben und jetzt schon umsetzen?
Überrascht hat mich, wie stark der Warmwasserverbrauch zu Hause unsere Energiebilanz im Ganzen beeinflusst. Also habe ich mir einen Spar-Duschkopf gekauft, der nur die Hälfte Wasser durchlässt, drehe es nicht ganz so heiß auf und drehe beim Einschäumen der Haare den Hahn ganz zu.
Und Sie sind jetzt ein Kurzduscher?
Ich war vorher schon kein Marathonduscher, aber ich versuche es wirklich auf 5 bis 10 Minuten zu begrenzen.
Christian Aigner, Autor eines neuen Ratgebers der Stiftung Warentest über Klimaschutz im Alltag. Titel: Grüner Leben nebenbei, was jeder für Klima und Umwelt tun kann. Es kostet 16,90 Euro. Vielen Dank.
Nicht zu danken.
Und das war Global, die Umweltsendung. Ich bin Stefanie Peik und ich wünsche Ihnen einen möglichst hoffnungsvollen Start ins Jahr 2021.